Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wertgeschätzt. Heute auch wieder mit einem Interviewgast. Ich begrüße dich ganz herzlich, Miriam. Wir machen es kurz und schmerzlos. Stell dich vor und dann werden wir auch mal überlegen, welches Thema haben wir. Und das ist mich, glaube ich, ziemlich spannend, weil heute trifft unser Thema, ich will nicht zu viel verraten, aber wir starten einfach. Herzlich willkommen, liebe Miriam.
Ja, vielen Dank. Schön, ich fühle mich sehr wertgeschätzt, dass ich mit dabei sein darf, Sven. Danke. Herzlichen Dank dafür. Ich beantworte gern die Frage, ja, wer bin ich? Mein Name ist Miriam Ringer. Ich bin schon sehr, sehr lange im Technologiebereich tätig und mich interessiert ganz besonders, wie man die Kundenprozesse optimieren kann, die Customer Experience verbessern kann. Und dazu braucht man natürlich Prozesse, die richtige Organisation, aber allen voran auch Tools. Und ja, so bin ich schon jetzt knappe 10 Jahre im CRM-Umfeld tätig, jetzt seit 6 Jahren bei Adito. Adito ist so, ja, die deutsche Antwort auf ein richtig gutes CRM-System, das sich flexibel auch in der IT-Infrastruktur einbinden lässt. Und freue mich heute über die Veränderungen ins Marketing zu sprechen mit dir. Ich bin ganz gespannt, was uns erwartet.
Ja, herzlichen Dank für die Vorstellung. Und spannend ist ja zum einen, erstens hast du eine Studie mitgebracht. Da werden wir ja nachher auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Dann haben wir das Thema, wir sind in dem Kontext Daten, Business Intelligence unterwegs. Ihr seid CRM. Also eigentlich ganz, ganz wichtige Komponente. Warum? Weil die Customer Journey wird ja bei euch abgebildet. Und bei euch gibt es ja auch Anknüpfungspunkte, also wo der Kunde quasi die Kontaktpunkte beginnen. Und da wollen wir nachher auch so ein bisschen einsteigen und mal schauen, wo kann man ansetzen? Welche Daten werden dort erhoben? Welche sind relevant, um letztendlich auch die Customer Journey auch komplett zu verstehen, um letztendlich auch dem Kunden ja auch ein bedarfsgerechtes Angebot zu machen, also ihm auch auf der Reise zu begleiten. Und was ja auch nochmal sehr wichtig ist, Vertrieb und Marketing, es ist ja nicht mehr getrennt, sondern ist ja ein ganz, ganz enger Prozess, den wir da haben. Und also meiner Meinung nach muss da ein ganz gezielter Austausch auch stattfinden. Also wie siehst du das? Also vielleicht kannst du einfach nochmal beschreiben, was so der Kern bei euch ist und auch so mal ein bisschen berichten, was in der Studie, die ja jetzt kurz rausgebracht, letztendlich der Inhalt war und auch die Ergebnisse, dass wir da ein bisschen aufsetzen können.
Sehr gerne. Also in der Studie haben wir im Prinzip 250 Unternehmen analysiert und alles um die Hypothese eigentlich zu bestärken oder widerlegen, ob sich die Customer Journey tatsächlich verändert hat. Denn wir sehen, dass Kunden heutzutage viel informierter sind vor dem ersten Vertriebskontakt und wir sehen auch, dass im Marketing viele Daten anfallen, diese Daten auch getrackt werden, Verhaltensdaten gespeichert werden, aber diese Daten nicht verwendet werden. Also wir sehen eine fundamentale Änderung in der Customer Journey, bedeutet im Marketing wird schon häufig oder in der Online-Reise, die der Kunde unternimmt, um sich über das Produkt zu informieren, wird schon häufig die Kaufentscheidung getroffen und die Unternehmen reagieren aber noch nicht darauf. Sie machen noch nichts daraus und der Vertrieb ist nicht gewappnet, um diese Informationen, die im Marketing anfallen, auch zu verwenden. Und das hat sich bestätigt in der Studie. Zum einen, dass wirklich der Kunde viel informierter ist. 90% der Unternehmen bestätigen das. Und dass die Daten gesammelt werden, aber nicht verwendet werden. Und weiter haben wir auch analysiert, wie sich denn das organisatorisch abbildet. Also verwendet der Vertrieb schon Daten aus dem Marketing? Ist hier ein Zusammenwachsen der Bereiche schon vonstatten gewesen? Wir kennen ja diese Diskussion um das Silo-Denken, die existiert ja einfach schon Puh, seit ich weiß, hat sich das geändert, denn es muss sich ja ändern, um die Daten zu nutzen, um Hyperpersonalisierung etc. umzusetzen. Und die Antwort ist aber, nein, es hat sich unzureichend verändert und Unternehmen stehen hier vor einem fundamentalen Wandel, was deren Vertriebs- und Marketingstruktur anbelangt. Der Begriff Smarketing, um das abzurunden, hat sich ja daraus geschöpft, wird ja von vielen verwendet und jetzt könnte man auch sarkastisch schon sagen, S für Sales und Marketing in einem Wort für Marketing. Also jetzt könnte man sich fragen, wie viel bleibt vom S vom Sales übrig? Das mag ich gar nicht so bestätigen. Vertrieb wird bei erklärungsbedürftigen Produkten nach wie vor sehr, sehr wichtig sein. Aber es kommt viel, viel später in der Wertschöpfungskette, in der Prozesskette, in den Einsatz, ins Gespräch, wenn die Entscheidung schon getroffen ist. Es hat andere Aufgaben in Zukunft. Und hierauf müssen Unternehmen reagieren.
Was ich spannend fand, du hast eine Aussage getätigt oder die auch aus der Studie jetzt kam, der Kunde ist schon informiert und ich glaube, das ist nicht jedem bewusst. Das heißt, egal wie stark das Unternehmen sein Marketing oder seine Marke abbildet, also wir geben ja schon was ab. Also das heißt, was meine ich damit konkret? Das heißt, die Mitarbeiter, die bei LinkedIn beispielsweise sind, wie man Webseitenauftritt ist, das spielt ja alles schon in diese Kontaktpunkte rein und bildet ja, also ich bezeichne das immer als vier Säulen, die es gibt, also um zum Beispiel das Vertrauen aufzubauen. Da gibt es einmal bezüglich der Qualität, also wie ist Webseite, wie ist der Auftritt, wie kommuniziere ich auch, natürlich auch das Produkt, was ich anbiete, wie wird das wahrgenommen, aber auch die Expertise, das sind ja alles Sachen, die auf den Vertrauensbonus also einzahlen. Und da ist es ja auch wichtig zu verstehen, egal was man macht, auch nicht kommunizieren, zahlt drauf ein. Und das muss, glaube ich, jedem bewusst sein. Wie ist da die Rückmeldung von den Unternehmen? Also ich habe die Wahrnehmung, viele trauen sich nicht, jetzt nach außen zu gehen, also mein Video zu machen, einen YouTube-Kanal aufzusetzen, egal ob ich jetzt mich auf das Produkt konzentriere, es geht ja auch im Bereich zum Beispiel jetzt Recruiting, das Unternehmen meiner Meinung nach muss eigentlich sichtbarer werden. Wie ist da dein Eindruck oder wie war das Feedback so aus den Gesprächen heraus?
Ohne wird es nicht mehr gehen, ohne Sichtbarkeit, wie du auch sagst, keine Sichtbarkeit hat auch Wirkung, wird nicht wahrgenommen. Wir kommen einfach von einer Zeit, natürlich die ist schon sehr lang her, dass ein gutes Produkt sich von selbst verkauft. Das ist die Ingenieurskunst und die Ingenieursdenke, die sicherlich auch lang funktioniert hat. Dann kam hinzu, man braucht einen starken Vertrieb dazu. So, und jetzt sind wir in der Ära, es braucht das starke Marketing dazu, weil Wettbewerbsverhalten ist intensiv, ist global. Wir dürfen nicht nur europäisch denken, sondern wir müssen hier weltweit denken. Und ganz einfach kann man es mal an seinem eigenen Mindset beobachten. Wie häufig geschieht es, dass man in ein Geschäft geht und sich komplett neutral beraten lässt, ohne schon ein Bild über ein Produkt im Kopf zu haben. Dies funktioniert einfach nicht oder heutzutage viel anders. Man hat meist schon ein Branding eines Produkts im Kopf. Man hat meist die Kaufentscheidung schon getroffen. Und die Änderung, die es nämlich heute ist, ist, dass dies nicht mehr nur im B2C-Bereich so ist, dort kennen wir es schon lang, sondern auch im B2B-Umfeld. Auch im B2B-Umfeld ist die Customer Journey heutzutage online und sind viel mehr Informationen erhältlich, wie es früher der Fall war. Und wenn ich jetzt eben heute als Maschinenbauer die Informationen einfach nicht preisgebe, dann wird es ein anderer tun und der hat eben das Branding, der hat den Wettbewerbsvorteil gegenüber dem eigenen Unternehmen.
Ja, und man muss ja, glaube ich, auch mitgeben, dass Kunden, die auf der Suche sind, also es gibt ja auch nochmal Phasen, da ist der Kunde ja schon kaufbereit. Das heißt, er weiß oder er hat erkannt, er hat ein Problem und braucht dafür eine Lösung. Das ist ja eigentlich der optimale Fall. Einziger Nachteil ist natürlich, da stürzen sich auch die meisten Unternehmen drauf, also in dieser Phase auch ihren Marktauftritt oder ihr Angebot dort zu platzieren. Was ich ja viel spannender finde, ist, wenn man vielleicht nach ganz vorne geht, und vielleicht, also ich kann das Beispiel mal aus unserem Bereich oder Branche bringen. Wenn wir das Thema oder die Begrifflichkeiten nehmen, Business Intelligence, Datenstrategie und lassen das dann in dem Bereich fallen und jemand reagiert darauf, dann ist er schon ziemlich weit, weil er hat verstanden, er muss jetzt was tun oder er möchte da was umsetzen. Es gibt aber auch Unternehmen, die können mit diesen Buzzwords, so nenne ich sie jetzt auch mal, noch gar nichts anfangen und können auch keine Bilder für sich da erzeugen. Das heißt, wenn ich aber dieses Klientel ganz vorne anspreche und eigentlich auf die Probleme aufmerksam mache, dass zum Beispiel Wettbewerbsnachteile entstehen, zum Beispiel auch Thema Nachhaltigkeit, also wirklich eher auf dieser fachlichen Ebene, und dann diese Transformation hinbekommen. Also ich muss dann, also eine Framing Bridge nennt man das, also aufbauen, damit eigentlich der Kunde versteht, okay, ich habe eigentlich das Problem. Er sieht es nur noch nicht. Also, und da stelle ich so ein bisschen fest, traut sich irgendwie nicht so wirklich jemand dran, weil das andere ist ja bequemer. Ich gehe jetzt in den Markt rein und spreche jetzt die Leute an, die wirklich auf der Suche sind. Und das verstehe ich zum Beispiel auch jetzt unter Marketingstrategie, dass eine Marketingabteilung alle Phasen abbildet, also auch die kalten, die dann aufwärmt bis zu der heißen Phase. Also ist das auch so ein bisschen Teil der Studie gewesen, auch da mal nochmal nachzugucken, wie gehen Unternehmen grundsätzlich an so ein Thema heran?
Ja, also ich stimme dir komplett bei, denn im Marketing, ich betrachte es immer oder bezeichne es immer, man dreht unterschiedliche Ventile auf. Und manchmal braucht es mehr Bekanntheit, manchmal braucht es mehr Leads, die kurz vor dem Kaufabschluss stehen. Mehr Bekanntheit führt auch zu einfacherer Kaufentscheidung schließlich. Aber die Low-Hanging Fruits, also die Leads, die Projekte jetzt am Markt, die muss ich natürlich auch erkennen. Und als Marketier muss ich wissen, an welchem Ventil ich drehe. Und je Phase in der Customer Journey braucht es natürlich auch andere Informationen. Also das heißt, was wir hier konkret auch analysiert haben, ist, was geschieht denn mit den Daten, die während dieser Customer Journey denn auch gesammelt werden? Diese ganzen Verhaltensdaten, werden die schon verwendet? Und wir sehen, dass 51% der Befragten einfach noch keinen 360-Grad-Blick auf Kundendaten haben und die Unternehmen diese Verhaltensdaten im Vertriebsprozess nicht verwenden. Das heißt, der Vertriebler fängt im Worst Case nochmal von vorne an und kennt die ganzen individuellen Bedürfnisse, die der Kunde ja in der Customer Journey schon preisgegeben hat, kennt diese noch nicht. Und wir sind dann eben einen Schritt weiter gegangen und haben geguckt, wie können wir das verbessern? Wo sind die Hebel, um das zu verbessern? Und da haben sich ganz klar drei Bereiche herauskristallisiert.
Okay, das wäre jetzt nämlich meine Frage auch gewesen. Wie kriegen wir das denn jetzt hin, Marketing und Vertrieb so zusammenzukriegen? Weil das ist ja tatsächlich ein Problem. Der Vertriebler ist ja sehr extrovertiert, rennt los. Und er könnte ja, wenn er diese Informationen hätte, schon ganz zielgerichtet auf seine Kunden auch zugehen. Weil die sogenannte Zielgruppenkompetenz aufzubauen, meiner Meinung nach, könnte man ganz gut im Marketing etablieren, dass man einfach mal Annahmen trifft, die über Studien, wie ihr das jetzt auch gemacht, oder einfach durch Fokusgruppen einfach mal in den Raum steht und mal diskutiert und das durch den Vertriebler vielleicht auch nochmal verifizieren lässt. Also dieses Zusammenspiel, wie kann man miteinander verzahnen und nicht einfach, das Marketing ist, macht mal schöne Broschüren und der Vertriebler kommt mal um die Ecke und hat einen Vertriebstermin und nimmt ihm mal welche mit und steckt sie sich in der Tasche. Das ist ja, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Also kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen, Faktoren nennen, wie kriegt man die beiden Bereiche zusammen und auch den Stellenwert. Also ich finde, Marketingkenntnisse aufzubauen, das ist ja ein sehr, sehr komplexes Gebilde geworden. Wir haben ja klassisch das Online-Marketing, wo ich vielleicht Content-Marketing betreibe, Blogbeiträge schreibe, auch Social-Media-Beiträge mache. Aber dann gibt es ja auch nochmal die Möglichkeit, Performance-Marketing, bezahlte Werbung. Also das ist ja wirklich ein breites Spektrum. Und das alles in Einklang zu kriegen, ist ja, glaube ich, mit den ganzen Technologien, die ja auch noch dahinter kommen, kein einfaches Aufgabengebiet.
Ja, gerne. Also ich gehe gerne auf die drei angesprochenen Themen ein. Und kurz vorweg, also es ist so, dass in circa 50% der Unternehmen Marketing und Vertrieb noch getrennt organisiert sind. Das heißt, die sind in unterschiedlichen Abteilungen ohne gemeinsame Projektteams. weil unterschiedliche Abteilungen mit gemeinsamen Prozessen und Projektteams wäre ja auch noch in Ordnung, aber in 50%, also in rund 50, ganz konkret 51 sind es, sind es in unterschiedlichen wirklich Abteilungen ohne gemeinsame Projektteams. Und hingegen antworten aber 86% der Befragten, dass eine verbesserte Zusammenarbeit von Marketing und Vertrieb wirklich auch zu einer verbesserten Kundenkenntnis führen könnte. Also es heißt, man muss ran. Interessanterweise, ich hatte es vorhin schon erwähnt, wenn man die Marketeers und Vertriebler selbst fragt, die sehen da nicht so Handlungsbedarf, die Geschäftsleitung sehr wohl. Man sagt ja auch, man soll die Frösche nicht fragen, wenn man den Teich auspumpen möchte. Also dann kriegt man auch nicht die richtige Antwort. So, die Frage ist jetzt, was tun? Wir haben im Wesentlichen drei Handlungsfelder hier identifiziert. Der erste ist das Thema Datenmanagement. Also das heißt, man muss ganz klar nochmal an eine Datenstrategie ran. Im Kern steht natürlich ein flexibles CRM-System, das sich per Schnittstellen an alle Systeme ankoppelt, wo Kundendaten vorhanden sind, sodass die Daten nicht nur in Silos hier gesammelt werden, sondern genutzt werden. Und hier ist ganz konkret Verbesserungsbedarf da. 360-Grad-Blick bei Kundendaten ist noch nicht vorhanden. Das zweite Handlungsthema ist die Organisationsstruktur. Jetzt wäre es möglich, einfach gemeinsame Projektteams zu formen. Interessanterweise war es nämlich so in der Befragung, die Kommunikation, die themenbezogene, die personenbezogene Kommunikation über Teams und Co., die ist einigermaßen in Ordnung, aber man arbeitet zu wenig in Projektmanagement-Tools zusammen. Also es heißt, die Projekte, die in der einen oder anderen Abteilung sind, es herrscht keine Transparenz, wer an was arbeitet etc. Und Organisationsstruktur muss verändert werden, um die Bereiche zusammenzubringen. In gemeinsame Projektteams, Adito ist ja wirklich den Weg gegangen der agilen Organisationsstruktur. Es gibt keine getrennten Teams mehr, es gibt einen Kreis, wir sind agil organisiert, Holacracy 3.0, einen Kreis, der S-Marketing heißt. Alle Bereiche des Vertriebs, Marketings, Geschäftsstrategie sind hier zusammengefasst. Und wir merken, dass es wirklich massive Verbesserungen hier mit sich bringt. Projektteams auf zweiter Ebene oder Prozesse zumindest mal angefangen. Es kann nicht jeder von heute auf morgen die Organisationsstruktur ändern, aber da muss man ran. Und im dritten Themengebiet ist es, mehr auf Collaboration-Tools zu setzen. Wirklich mehr themenbasierte Kommunikation vor der personenbezogene Kommunikation zu stellen. Bedeutet, man stellt Projekte in einem Tool, beschreibt sie dort, verfasst Beiträge, wie der Status ist, spricht dort über Effizienz und muss nicht per E-Mail personenbezogen an die Einzelnen kommunizieren und vergisst die Hälfte dabei. Einige CRM-Tools, wie jetzt in dem Falle bei Adito, hat es einen sehr hohen Stellenwert und wird auch so entsprechend umgesetzt. Aber primär ist es mal, die Organisationen brauchen es und das Zweite ist dann natürlich, welches Tool. Aber es muss sich ändern. Also okay. Daten, Organisationsstruktur, Collaboration, das sind Ansätze, wie man die Bereiche zusammenbringt.
Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, sind die, also jetzt so ein bisschen das Zwischenmenschliche. Ich kann mir gut vorstellen, die Vertriebler sind ja umsatzgetrieben. Also das könnte ja für die eher eine Belastung sein, zu sagen, ich spiele jetzt quasi meine Information zurück, weil ich möchte ja den nächsten Auftrag generieren. Und es kostet ja Zeit, sich mit anderen Abteilungen in dem Kontext abzustimmen. Also das, was ich ja so mitnehme, es ist vorbei, einen klassischen Besuchsbericht zu schreiben, wo ich da mal vielleicht ein paar Einträge gemacht habe, dann liegt das, also ich nehme mal jetzt das Beispiel des CRM-Systems, habe meinen Kontakt dort angelegt, da schreibe ich kurz eine Notiz oder einen Besuchsbericht hinter und da sind ja meistens auch wertvolle Informationen drin. Es können ja auch neue Schmerzen entdeckt werden oder man merkt, dass man bestimmte Themen, die man mitgenommen hat, dass da die Einwände immer mehr werden oder man diese Einwände nicht gelöst werden. Dann wäre es ja hilfreich, dass irgendwo zu sammeln, sodass dann alle Bereiche wieder dran arbeiten können, sich überlegen können, wie können wir das ganze Thema voranbringen. Ansonsten ist es ja wirklich isoliert. Also schon auf den Kunden oder auf den potenziellen Lead ja isoliert und keiner sieht es. Dann wird es dort eingetragen und versandet so ein bisschen. Außer der Vertriebler hat eine eigene Initiative und bringt diese Informationen auch aktiv wieder rein.
Ganz genau. Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben eben 100 Vertriebler. Wie sollen Verhaltensmuster der Kunden, Änderungen des Kundenverhaltens oder Produktpräferenzen, Vorlieben etc., wie sollen die analysiert werden, wenn die Informationen nicht systematisch irgendwo eingetragen werden?
Und dann muss man doch, glaube ich, auch zum die drei Bereiche, die du genannt hast, auch noch ein Thema mitgeben, Prozesse. Das heißt, wenn man das Ganze auch umsetzt, müssen dann noch die Vorgehensweisen in ganz strikt, also in strukturierten Prozessen gegossen werden, damit auch wenn neue Vertriebler reinkommen, die genau wissen, wie setze ich das Ganze denn um, weil sonst habe ich ja wieder diese sogenannte Individualität dahinter. Das heißt, einer ist sehr, sehr stark im Vertrieb, kriegt das über sein Wesen halt ganz gut vertrieben, aber jetzt kommt der Nächste und kriegt das ja nicht eins zu eins übertragen und damit kann ich auch Ergebnisse nicht mehr vergleichen. Also ich nehme mal das klassische Telefonskript, was man ja hat. Wenn jeder frei ist und jeder sein Telefonat so führen kann, wie er möchte, wie will man es dann auch später bewerten, welche Methode denn gut funktioniert? Und das ist ja, glaube ich, auch das, was du auch so ein bisschen mitgeben möchtest. Wenn man diese drei Teilbereiche sich genauer anschaut und da einen Weg findet, dann ist das auch wie wirklich wie so ein roter Faden dahinter.
Definitiv, genau. Und das ist vor allem auch Unterstützung für die Mitarbeiter. Also man darf es nicht verwechseln. Klar, am Anfang, bis man ein System verinnerlicht hat, ist es Aufwand. Das kann man so einfach auf den Punkt bringen. Es gibt Menschen, die freuen sich initial darüber, juhu, eine neue Software. Aber wir wissen, wir stecken alle so in unserem operativen Alltag und es braucht Zeit, bis man dieses Tool verinnerlicht hat. Viele eben in den Organisationen schreien nicht sofort juhu, sind nicht die First Mover, und die gilt es halt auch mitzunehmen mit einem professionellen Change Management Ansatz. Und dann, wenn die Organisation das aber gelernt hat, dann sind genau diese Prozessunterstützungen auch das, was die Effizienz steigern wird. Also wir haben zum Beispiel in einem Vertriebsprozess natürlich verschiedene Phasen, wo verschiedene Steps aufgelistet sind, die es zu unternehmen gilt, um wirklich den Interessenten in die nächste Phase zu bringen. Und jetzt bin ich ja auch für Vertrieb neben Marketing verantwortlich. Und es passiert so häufig, dass das Buying Center nicht ordentlich analysiert ist oder dass der Kundenwert doch nicht richtig analysiert wurde oder dass doch kein Goal Statement geschrieben wurde. Also wirklich grundlegende Themen, wo man denkt, ja, die müssen ja geschehen, die dann trotzdem manchmal durch den Rost fallen. Und wenn ich aber hier meine wichtigsten Themen in dem Prozess auch im Tool unterstützend abbilde, kann ich danach auch analysieren, in welcher Phase ich weshalb gescheitert bin, weil vielleicht der ein oder andere Prozessschritt eben nicht umgesetzt wurde. Und dann braucht es natürlich Tools, die das Ganze intuitiv abbilden, per Spracheingabe, per KI-Unterstützung, um dann nicht eben nur Daten hier reinzugeben, sondern auch Nutzen entsprechend abschöpfen zu können.
Ja, also was ich wirklich gerade interessant finde, jetzt in unserem Sprechverlauf, ich sehe starke Parallelen auch zu unserem Thema. Warum ist das so? Wenn wir Themen haben in Bezug der Datenstrategie, auch da kommt ja Software zum Einsatz, auch da müssen Prozesse geändert werden. Dieses Change Management, also die Bereitschaft zu sein, wir ändern uns jetzt und sind offen. Also beispielsweise, ich nehme das Beispiel der Controller, die sind immer, also es gibt immer noch welche, die Daten manuell aufbereiten und eigentlich deren Kernkompetenz ist ja eigentlich Mehrwert aus den Daten zu ziehen und da das umzudrehen und zu sagen, hier kommt ein Tool, das wird automatisiert eingesetzt, das nimmt dir schon viel Arbeit ab, fang bitte an, mach was aus den Daten, bring Erkenntnisse raus. Das ist ja das Gleiche, also vom Grundprinzip, was du eben erzählt hast, wie schwierig das ja eigentlich ist, gerade wenn das wahrscheinlich auch eine gewachsene Organisation ist, seit Jahren erfolgreich am Markt, jetzt zu drehen und zu sagen, wir müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit hinzubekommen, uns da jetzt verändern. Stößt man da nicht sehr stark auf Widerstände, insbesondere bei den Vertrieblern, die auch aktuell sehr erfolgreich sind und sagen, was wollt ihr eigentlich? Weil ich komme ja mit meiner Person und bringe die Umsätze mit, die eigentlich das Unternehmen erwartet. Also wie geht man damit um? Ja. Also wie bricht man es auf?
Also ganz klar, da stößt man in zwei Themengebieten auf Widerstände und Schwierigkeiten, Herausforderungen. Das eine ist das Thema Akzeptanz. Dieses, wie du sagst, diese Informationshoheit, die ja auch Macht bedeuten kann. Wobei ich sagen muss, dass ich finde, das hat sich die letzten Jahre verändert. Also mittlerweile weiß jeder, Daten ist das Öl der Zukunft und hier muss was getan werden. Dennoch sehe ich, dass Unternehmen zu wenig in professionelles Change Management investieren. Das heißt, man sucht sich ein Tool aus, dann entsprechend führt man es ein und dann denkt man, das läuft schon. Und hier müssen Mitarbeiterinnen besser mitgenommen werden. Der Nutzen muss dargestellt werden. Es muss das System, die Prozesse müssen sich entsprechend ins Unternehmen integrieren. Das heißt, ich muss die Leute einmal davor abfragen, wie ist denn der Prozess überhaupt? Denkt ihr, ist es da abgebildet? Einfach um die Leute mitzunehmen. Und dann ganz klar muss auch Management Attention her. Das sehen wir ganz häufig, dass es dann delegiert wird als ein IT-Projekt und die Geschäftsführung sich dann die Auswertungen doch per Excel entsprechend zeigen lässt. Und das führt eben auch nicht zur Akzeptanz. Wir merken, wenn die Geschäftsleitung viel intensiver zum Beispiel hinter CRM steht und sich die Auswertungen nur in CRM präsentieren lässt, wird CRM ganz anders gelebt. Und der zweite Bereich, wo immer noch Herausforderungen bestehen. Wir hatten zwar gesprochen, Daten werden gesammelt, aber nicht genutzt. Was wir in der Studie schon bemerkt hatten, 47% der Unternehmen haben trotzdem noch unvollständige Daten und können die Daten deshalb nicht nutzen. Und 44% bestätigen, es sind fehlende Schnittstellen, Daten sind in mehreren Systemen vorhanden. Das heißt, wir haben zwar ein CRM-System, aber das nicht ausreichend integriert und vernetzt und doppelte Datenhaltung. Und dann ist Customer Experience wieder nicht so lebbar, wie man es eigentlich sich wünscht.
Ja, und man kann es eigentlich schon zusammenfassen, bevor wir auch nochmal so auf zukünftige Trends kommen. Es ist ja die Lebensader. Also über das, was wir jetzt gerade gesprochen haben, Marketing und Vertrieb, es gibt eine Unternehmenspyramide und da drunter, also ganz unten ist eigentlich Umsatz und Gewinn und es zahlt ja nur drauf ein. Und trotzdem erleben auch wir immer noch Widerstände. Warum löst man zum Beispiel nicht diese Datensilos auf, um dann genau solche Systeme wie euers zu versorgen, damit wirklich diese Bereiche auch wirklich zielgerichtet eigentlich das Ganze auch umsetzen können? Man ist ja immer noch geneigt, manuelle Prozesse zu pflegen und weiter auch aufzubauen. Das ist ja nicht so, dass das, also die Technologie ist ja da und Hilfestellung auch. Aber was ich, glaube ich, manchmal denke, dass es nicht vorangeht, ist dieser Aufwand. Man hat einfach Sorge, oh, das ist so ein Riesen. Also wir haben ja auch am Anfang gestartet, also es hörte sich ja erstmal schlimm an. Aber wenn man, glaube ich, ganz gezielt und einzelne Anwendungen erstmal rausnimmt und langsam anfängt, dann kommt man ja sicherlich dahin. Aber wie ist deine Meinung dazu? Also wir stellen einfach fest, für viele ist das sie sehen nur den Berg und das schreckt total ab.
Ja. Finde ich auch. Also sie sehen den Berg und ihnen fehlen häufig auch die Skills und die Ressourceneinsätze, um diesen Berg auch wirklich besteigen zu können. Ja, also das heißt, es ist ja ein ganz klares Investment, das dann da dahinter stehen muss, weil die Themen sind ja nicht einfach, gewachsene IT-Infrastrukturen aufzubrechen und hier dann mit einer ordentlichen Datenstrategie, mit einem ordentlichen Change Management, da stecken auch ordentlich Kosten dahinter. Und meines Erachtens ist die Wichtigkeit der Digitalisierung bekannt, aber die Fokussierung der Themen noch unzureichend in den Unternehmensstrategien verankert.
Okay. Gehen wir gleich noch mal ein bisschen stärker drauf ein. Wir wollen ja auch später noch mal über den Digitalisierungsgrad sprechen. Dann können wir, glaube ich, auf diese Punkte auch noch mal ein bisschen eingehen. Aber was glaubst du, sind denn die Trends für die nächsten Jahre? Also wo müssen die Unternehmen draufschauen und sagen, das müssen wir uns jetzt genauer anschauen? Jetzt ist in aller Munde KI, ChatGPT. Wie sehr betrifft das auch euch als Softwarehaus? Wie weit müsst ihr jetzt auch vorinvestieren, zu sagen, wir müssen uns das Ganze anschauen, bewerten, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll? Das ist ja auch ein Investment, was ihr tätigt. Was glaubst du, wo geht die Reise hin?
Ich trenne da ganz gern, was sind die technologischen Trends? Das heißt, was wollen wir zum Beispiel auch in unserer Software abbilden, weil es ein Trendthema ist, in Richtung Metaverse, in Richtung ChatGPT und Co.? Und dann blicke ich auch sehr gern einfach, wo stehen die Unternehmen heute, gerade im B2B-Umfeld, und was sind deren nächste Schritte? Und ich möchte mal beim zweiten Thema anfangen. Dort ist es so, dass definitiv der nächste Schritt sein muss, Datenstrategien zu konzipieren, Datenmanagement in den Griff zu bekommen, Schnittstellen aufzubauen und mit einem ordentlichen Change Management diese Strategien auch in die Umsetzung zu bekommen. Erster Trend. Zweites Thema, zweiter Schritt, ist hier das Thema 360-Grad-Blick auf Kunden. Ein ewig altes Thema, aber unzureichend, also 51% der Unternehmen schaffen es, die anderen nicht. Das ist ein Riesenpotenzial, das tatsächlich auch so hinzubekommen und dann eben den Schritt zu gehen der Hyperpersonalisierung. Ich muss es schaffen, den Kunden wirklich individuell in seiner jeweiligen Vertriebsphase anzusprechen. Und dazu gehören dann Themen wie künstliche Intelligenz, Automatisierung, also Marketing Automation, aber andere Workflows genau gleichermaßen. Natürlich auch Bot-Kommunikation, also alle Hilfestellungen, aber trotzdem ausgerichtet auf den Kunden und den individuell in seiner jeweiligen Phase entsprechend zu unterstützen. Und jetzt habe ich das Thema KI in dieses Thema hineingebunden, weil mir geht es hier primär um den Kunden. Aber natürlich ist es so, dass wir auch das schaffen müssen, dass Unternehmen nicht nur das Gefühl haben, sie tragen Daten in Tools ein und die versinken dort in Datengräbern, sondern sie erhalten den Nutzen. Also künstliche Intelligenz, das uns eine Arbeitserleichterung macht, oder ChatGPT, das in Serviceprozessen wiederkehrende Aufgaben für uns erfüllt. Das sind Themen, die stehen an, die müssen umgesetzt werden. Nur ganz ehrlich, wenn ich viel beim Kunden eben draußen bin, ich schreibe auch viel auf LinkedIn über Erfahrungsberichte in Richtung Digitalisierung, Customer Experience und Co., dann merken wir, dass dieses Innovationsgap, wo möchte man hin versus wo steht der Mittelstand im B2B heute, noch sehr groß ist. Und deshalb wollte ich es eben von der anderen Seite beleuchten, was sind die notwendigen nächsten Schritte. Und wir haben auch hier in der Studie erkannt, dass dieses Gap zwischen Digitalisierungsvorreitern und Nachzüglern immer größer wird. Und es ist hier ein Aufholen einfach essentiell wichtig im internationalen Umfeld. Und ich hoffe, dass die Digitalisierungsbudgets daher der Unternehmen auch vergrößert werden.
Stopp! Nicht erschrecken, es geht auch weiter, aber nicht jetzt, sondern in der nächsten Woche. Auch wieder mit Dr. Miriam Ringer von der IDITO. Dann werden wir in das Thema einsteigen, digitaler Reifegrad von Unternehmen im Bereich Vertrieb und Marketing. Was haben wir da für Themen, die wir da weiter besprechen wollen? Also wir wollen zum Beispiel wissen, welche Auswirkungen hat zum Beispiel die Integration von CRM und Business Intelligence? Was sind die wichtigsten Marketing-Kennzahlen und wie muss damit gesteuert werden? Natürlich auch eine kritische Betrachtung, also die Abhängigkeit von CRM-Systemen. Aber Miriam gibt auch nochmal zum Schluss Best-Practice-Ansätze mit. Und wenn ihr das hören wollt, dann schaltet doch bitte bei der nächsten Folge wieder ein. Vielen Dank.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden.
Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.